Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 12. Kapitel mit dem Thema Liebe, Recht und Hoffnung. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klimm.
Hosea Kapitel 12. Liebe, Recht und Hoffnung. Ephraim hat mich mit Lügen umgeben und das Haus Israel mit Betrug. Auch Juda schweift immer noch umher neben Gott, dem Heiligen, der treu ist. Ephraim nährt sich von Wind und läuft den ganzen Tag dem Ostwind nach. Er wird täglich verlogener und gewalttätiger. Ein Bündnis mit Assyrien wollen sie schließen und Öl wird nach Ägypten gebracht. Auch mit Juda hat der Herr einen Rechtsstreit und er muss Jakob strafen entsprechend seinen Wegen. Er wird ihm vergelten entsprechend seinen Taten. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte zu ihm. In Bethel hat er ihn gefunden und dort hat er mit uns geredet, nämlich der Herr, der Gott der Heerscharen, dessen Gedenkname Herr ist. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Der Kanaaniter hat eine falsche Waage in der Hand, er übervorteilt gern. Auch Ephraim spricht, ich bin doch reich geworden, ich habe mir ein Vermögen erworben. An all meinem Erwerb wird man mir kein Unrecht nachweisen können, das Sünde wäre. Ich aber, der Herr, bin dein Gott vom Land Ägypten her. Ich werde dich wieder in Zelten wohnen lassen, wie zur Zeit des Laubhüttenfestes. Ich habe zu den Propheten geredet und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnissen gelehrt. Sind sie in Gilead nichts würdig gewesen, so sollen sie zunichte werden. Haben sie in Gilgal Stiere geopfert, so sollen auch ihre Altäre wie Steinhaufen auf den Furchen des Ackers werden. Als Jakob in das Gebiet von Aram floh, da diente Israel um eine Frau. Um eine Frau hütete er die Herde. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten heraufgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Ephraim hat ihn bitter gekränkt. Er wird seine Blutschuld auf ihn werfen und sein Herr wird ihm seine Beschimpfung vergelten. Was Liebe beinhaltet. Das Thema dieses Kapitels finden wir in Hosea 12, Vers 7. Da heißt es nach der Schlachter 2000 Übersetzung, so kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Schlachter, Menge, Bruns und eine holländische Bibel übersetzen, halte fest an Liebe. Luther und Elberfelder übersetzen statt Liebe Barmherzigkeit, Güte, Treue, Huld oder Frömmigkeit. Ist das ein großer Unterschied? Ich denke nicht, denn zeigen nicht gerade die verschiedenen Ausdrücke, was Liebe alles beinhaltet? Bedeutet wahre Liebe nicht, dass jemand barmherzig und gütig ist, Treue und Huld beweist und eine von Herzen kommende Frömmigkeit da ist? Natürlich sind das auch alles eigenständige Dinge, aber wo man sie wirklich in Wahrheit anwendet und praktiziert, wird Liebe sichtbar, echte von Herzen kommende Liebe. Der klare Ruf zur Umkehr. Als erstes fragen wir uns, in welchem Zusammenhang wurde damals dieses Wort des Herrn an Israel gerichtet? Die Situation war die, dass Israel nach wie vor in Sünde und Schuld verharrte. Auch in Hosea Kapitel 12 ist von Sünde und Abtrünnigkeit die Rede. Gott führt Israel das vor Augen, indem er beginnt, über ihren Stammvater Jakob zu reden. Dieser hatte ja ebenfalls in mancherlei Sünden gelebt. Darüber spricht Gott ganz offen. Aber dann erzählt er dem Volk, wie Jakob, als er sich auf der Flucht vor Esau befand, zu Bethel ihm, dem Herrn, begegnet war. Und weiter erzählt er ihnen, wie Jakob dann eines Tages, es war bei der Furt des Jabok, eine gründliche Bekehrung erleben durfte. Diese Begebenheit wird uns mit kurzen Worten in Vers 5 von Kapitel 12 geschildert. Wir lesen dort: Er, Jakob, kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel fand er, Jakob, ihn, den Herrn, und dort redete er, der Herr, mit ihm. Es ist ergreifend zu sehen, wie der Herr in Hosea 12 über den Werdegang des Stammvaters Jakob spricht. Einen Mann, der vorab in mancherlei Sünden verstrickt war, dann aber eines Tages zur Bekehrung gelangte. Es ist, als ob der Herr seinem abtrünnigen Volk sagen möchte: So wie euer Stammvater Jakob sich zu seinem Gott bekehrte, so kehre auch du, Israel, zu deinem Gott zurück. In diesem Licht gesehen verstehen wir auch sehr gut den Aufruf des Herrn an sein Volk in Hosea 12, Vers 7. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Es sollte mit Israel das gleiche geschehen wie früher mit Jakob. Es sollte zu einer gründlichen Bekehrung kommen. Für den Herrn war diese Botschaft an Israel so wichtig, dass er zeitgleich eine ähnliche Botschaft durch einen anderen Propheten verkündigen ließ, nämlich durch Micha. Hosea und Micha waren Zeitgenossen und beide predigten sozusagen zur gleichen Zeit die fast gleichen Worte. Hosea musste predigen: So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Und Micha verkündigte in Micha 6, Vers 8: Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Es ist wirklich bemerkenswert, welche Ähnlichkeit diese zwei Botschaften haben. Zeigt das nicht die Wichtigkeit dieser Worte auf, die Gott an sein Volk richtete? Es war dem Herrn ein großes Anliegen, dass sein abtrünniges Volk diesen Aufruf klar und deutlich vernehmen sollte. Wie steht es denn heute damit? Ist diese Botschaft, zu Gott zurückzukehren, an Liebe und Recht festzuhalten und auf den Herrn zu hoffen, nicht auch für uns immens wichtig? Denken wir an Paulus' Worte, wenn er in Römer 15, Vers 4 sagt: Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Aus dieser Perspektive gesehen müssen wir sagen, auch uns heute gilt das Wort aus Hosea. Und das umso mehr, da es in der weltweiten Gemeinde Jesu leider viele Ungereimtheiten gibt. Wenn wir uns einmal ganz objektiv im christlichen Lager umschauen, werden wir mit Dingen konfrontiert, die nicht in Ordnung sind und unser Herz beben lassen. Deshalb ist der Aufruf Hoseas für uns aktueller denn je. Vielleicht ist es wirklich nötig, dass wiedergeborene Christen zu ihrem Gott zurückkehren, indem sie ganz neu an Liebe und Recht festhalten und wieder vermehrt anfangen, inbrünstig auf ihren Gott zu hoffen. In diesem Sinne wollen wir dieses Hosea-Wort ganz persönlich für uns und die Gemeinde Jesu nehmen. An uns erschallt heute dieser Aufruf: Kehre zurück! Die Praxis. Erstens, festhalten an Liebe. Was bedeutet das praktisch? Was wollen uns diese Worte aus Hosea 12, Vers 7 sagen? Nun, Liebe hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir das Wort unseres Herrn von ganzem Herzen in uns aufnehmen. Der Herr Jesus selbst hat es so formuliert in Johannes 14, die Verse 23 und 24. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Dies ist eine sehr klare und deutliche Aussage. Unser Herr erklärt hier, dass Liebe gleichbedeutend ist mit dem Halten seines Wortes. Wer also Gottes Wort nicht nur hört, sondern es auch von Herzen annimmt, es anwendet und sich zu eigen macht, oder, wie Jakobus es sagt, ein Täter des Wortes ist und nicht Hörer allein, in Jakobus 1, Vers 22, der liebt seinen Herrn wirklich. Zweitens, festhalten an Recht. Was nun das Festhalten an Recht betrifft, wie es in unserem Titelvers beschrieben wird, so können wir hier durchaus folgendes Wort zitieren aus Lukas 7, Vers 29. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. An Recht festhalten im Sinne dieses Bibelwortes bedeutet also nicht nur, dass man Recht tut, spricht oder denkt, sondern dass man Gott Recht gibt. Das ist im wahrsten Sinne ein Sich-Halten an Recht. Denn wer Gott in allem Recht gibt und in keiner Weise an ihm zweifelt, der tut Recht, spricht Recht und denkt Recht. Nachdem das Volk damals seinem Gott Recht gegeben hatte, tat es auch das Rechte. Sie ließen sich taufen. Drittens, auf Gott hoffen. Wir wollen dabei nicht beim alltäglichen, allgemeinen Begriff Hoffen stehen bleiben, sondern etwas weitergehen. Dazu lesen wir einen Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dieses Wort besagt ganz klar, dass es zwar wichtig ist, in diesem jetzigen Leben voll und ganz auf Christus zu hoffen, aber dass wir in keinem Fall dabei stehen bleiben dürfen. Nein, die wahre und beste Hoffnung eines Kindes Gottes hat ganz bewusst mit dem Jenseits zu tun, mit unserer himmlischen Heimat. Diese Hoffnung erstreckt sich bis ins ewige Leben. Zusammenfassend können wir also Folgendes sagen. Der Aufruf unseres Herrn, so kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott, hat für uns heute ganz konkret zu tun mit erstens dem Halten des Wortes Gottes. Zweitens, dem Herrn Recht geben. Und drittens, einer Hoffnung, die bis ins ewige Leben reicht. Wie sieht es diesbezüglich in unserem Leben aus? Sind diese drei Dinge in unserem Leben präsent? Sind sie Realität? Sind wir von Herzen Täter des Wortes Gottes? Geben wir dem Herrn in allen Fragen unseres Lebens Recht? Bauen wir von ganzem Herzen auf die eine große Hoffnung, einmal für ewig beim Herrn sein zu dürfen? Wir leben in einer Zeit, wo manche Christen leider nicht mehr von Herzen das Wort ihres Herrn in ihrem Herzen halten und damit ihrem Heiland ihre Liebe entziehen. Und leider ist es heute mancherorts so, dass Christen alles besser wissen als ihr Herr. Sie geben ihrem Herrn nicht mehr in allem Recht. Und ganz schlimm steht es um die Hoffnung des ewigen Lebens. Es gibt doch tatsächlich Christen, die damit nicht viel anfangen können. Und das ist sehr tragisch. Wie steht es mit ihnen? Sollten sie vielleicht zu ihrem Gott zurückkehren, um ganz neu festzuhalten an Liebe und Recht und um ganz neu auf ihren Gott zu hoffen? Wenn ja, dann lassen sie sich in die Praxis von Lukas Kapitel 2 mit hineinnehmen. Erstens, Liebe. Was bedeutet es denn, des Herrn Wort zu halten, um ihm auf diese Weise unsere Liebe zu zeigen? Nun, als Weihnachten zum ersten Mal geschah, waren einige Hirten auf dem Felde, die sprachen Folgendes zueinander. Wir lesen dies in Lukas 2, Vers 15. Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Warum wollten die Hirten damals nach Bethlehem gehen? Was war ihr Motiv? Weil sie schöne Engel gesehen hatten? Weil es plötzlich so Licht geworden war? Oder weil sie fühlten, dass sie das tun sollten? Nein, weil sie das sehen wollten, was ihnen der Herr kundgetan hatte. Die Hirten gingen damals aufgrund von dem nach Bethlehem, was ihnen durch das Wort des Herrn mitgeteilt wurde. Die Hirten machten sich nicht auf den Weg, weil ihnen innerlich so zumute war, sondern weil sie die Stimme des Herrn in Bezug auf dieses erste Weihnachten gehört hatten. Das war ihr Hauptmotiv. Natürlich zog es die Hirten auch aus Neugier nach Bethlehem. Sicher hatten sie tief im Herzen das Verlangen, das Kind zu sehen und alles mit eigenen Augen zu betrachten. Aber darum ging es nicht in erster Linie. Die Hirten selbst redeten ja in diesem Sinne miteinander, als sie untereinander sagten, »Lasst uns die Geschichte sehen, die uns der Herr kundgetan hat.« Damit haben wir ein herrliches Bild vor uns, was es bedeutet, das Wort des Herrn zu halten, um ihm damit unsere Liebe zu beweisen. Es ist nichts anderes, als dass wir das, was Gott redet, was er uns in seinem Wort sagt, für bare Münze nehmen, um dann entsprechend dem geoffenbarten Wort zu handeln, wie damals die Hirten auf den Feldern Bethlehems. Es gibt noch ein zweites Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, was es bedeutet, Jesu Wort zu halten, um ihm damit Liebe zu beweisen. Nachdem die Hirten das Jesuskindlein gefunden hatten und sie allen Umstehenden von den Engeln, die ihnen auf dem Felde begegnet waren, und ihrer Botschaft erzählten, heißt es von Maria, der Mutter Jesu, in Lukas 2, Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das Wort Gottes, welches die Hirten von den Engeln erfahren hatten, ging Maria also nicht nur in den Kopf, sondern tief ins Herz. Auffallend ist, es heißt hier nicht nur, Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, sondern Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das bedeutet, dass sie beim Hören dieser Worte ihr Herz ganz bewusst betätigte. Sie wollte die Worte dieser Weihnachtsbotschaft nicht nur kurz hören, um dann vielleicht einen Moment lang beeindruckt zu sein und sie dann wieder zu vergessen. Nein, sie wollte sich mit dieser Botschaft beschäftigen und immer wieder darüber nachdenken. Zweifellos hat sie diese Worte ständig ausgesprochen, sie immer wieder neu an ihrem geistlichen Auge vorbeiziehen lassen. Das bedeutet, Gott zu lieben. So sollten wir mit dem Wort Gottes umgehen und uns damit beschäftigen. Wir sollten nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern tiefer in das geschriebene Wort Gottes eindringen. Ich denke hier an Hesekiel im Alten und Johannes im Neuen Testament, die beide symbolisch das Wort Gottes essen mussten. Von Hesekiel lesen wir in Hesekiel 3, Vers 2, »Da tat ich meinen Mund auf, und er gab mir die Rolle zu essen.« Und über Johannes heißt es, »Ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es« in Offenbarung 10, Vers 10. Hier ist bildhaft dargestellt, was es bedeutet, das Wort unseres Gottes zu halten, nämlich es ganz bewusst in sich aufzunehmen. Etwas, das auch Maria beim Hören der Gottesbotschaft getan hatte. Also essen Sie das Wort Gottes, beschäftigen Sie sich damit. Das könnte zum Beispiel in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte bedeuten, dass Sie sich einmal ganz konkret mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Erstens, was hat es den Vater gekostet, seinen geliebten Sohn ziehen zu lassen? Hat doch Gott selbst einmal gesagt in Matthäus 3, Vers 17, »Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.« Zweitens, was hat es den Sohn gekostet, seinen geliebten Vater zu verlassen? Ihn, der doch bezeugte in Johannes 10, Vers 30, »Ich und der Vater sind eins.« Drittens, wie hat der Himmel wohl den großen Verlust verkraftet, als der Sohn Gottes seinen Thron verließ, um auf diese Erde zu kommen? Heißt es doch von ihm in Hebräer 4, Vers 14, dass er die Himmel durchschritten hat. Welch enormer Reichtum wurde der Erde zuteil, als der Sohn Gottes in einer kleinen Stadt in Israel als Kind geboren wurde. Wir sollten uns das zu Herzen nehmen und innigen Umgang mit dem Wort Gottes pflegen. Das ist es, was der Herr will und bedeutet, Jesu Wort zu halten. Damit beweisen wir ihm unsere Liebe. Zweitens, Recht. Wir kommen nun zur zweiten Aufforderung Gottes an Israel. Auch hier können wir, um es uns zu verdeutlichen, wiederum mit der Weihnachtsgeschichte vergleichen. Ich möchte es noch einmal mit Nachdruck sagen. Festhalten an Recht bedeutet nicht nur, dass wir Recht tun, sprechen oder denken, sondern dass wir Gott Recht geben. Ein sehr treffendes Beispiel finden wir auch in Lukas 1, die Verse 31 bis 33, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt und sagt, »Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Wir lesen diese Worte vielleicht, weil wir sie schon so gut kennen, nicht mehr, als wären sie etwas Besonderes. Und doch, wie muss diese Botschaft über Maria hereingebrochen sein? Sie, die vielleicht nichtsahnend vor ihrem Haus stand und an ihren Verlobten Josef dachte, den sie bald heiraten würde, wurde plötzlich von einem Engel angesprochen, der ihr in knappen Worten sieben sehr unwahrscheinliche Dinge mitteilte. Erstens, sie würde schwanger werden. Zweitens, sie würde einen Sohn gebären. Drittens, sie sollte ihm den Namen Jesus geben. Viertens, dieser würde der Sohn des Höchsten genannt werden. Fünftens, man würde ihm den Thron seines Vaters David geben. Sechstens, er würde König sein über das Haus Jakob. Und siebtens, sein Reich würde kein Ende haben. Wir müssen bedenken, dass Maria diese schicksalsschweren Worte zum ersten Mal hörte. Und dabei handelte es sich nicht gerade um normale Dinge aus dem Alltagsleben. Diese Botschaft muss sie also mit voller Wucht getroffen haben. Was tat Maria nun? Wie wurde sie damit fertig? Was erfüllte ihr Herz, als sie dem Engel antwortete? Das lesen wir in Lukas 1, Vers 38. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Was war das für eine Antwort? Indem Maria sagte, mir geschehe nach deinem Wort, behauptete sie zwar nicht, alles verstanden zu haben, aber sie bezeugte, dass sie durchaus im Glauben alles auf sich nehmen wollte. Sie gab einfach zu erkennen, Herr, wenn du es so beschlossen hast, dann ergebe ich mich in deinem Willen. Anders ausgedrückt, sie gab Gott Recht. Nun hätte Maria ja auch 100 Vorschläge machen können, wie man die Sache vielleicht anders hätte planen können und so weiter. Aber das tat sie nicht. Sie verzichtete auf alle Rechte und Wünsche als Frau und gab Gott Recht. Sie akzeptierte Gottes Plan. Es gibt vielleicht auch in ihrem Leben Dinge und Situationen, die sie nicht verstehen und nicht einordnen können. Bis heute sträuben und wehren sie sich mit allen Mitteln dagegen, sie zu akzeptieren. Und sie meinen auch, das Recht dazu zu haben, zumal sie auf die Frage, warum sie das alles durchmachen müssen, keine Antwort finden und ihnen alles so unlogisch und merkwürdig vorkommt. War Marias Situation nicht genauso? War das, was jetzt auf sie zukommen würde, nicht völlig unlogisch, abwegig und sogar absurd? Musste sie sich nicht sagen, dass sie jetzt in eine Situation hineingeraten würde, welche in keinem Fall mehr logisch nachvollziehbar war? Und doch tut sie nur das eine, sie gibt Gott Recht. Indem sie sagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, verzichtet sie auf jede normale Erklärung, auf jegliche Rechte und legt alles in Gottes Hand. Sie sagt sich, so wie der Herr es tut, so ist es recht. Und damit findet sie Ruhe. Auch sie würden zu einer tiefen, inneren Ruhe kommen, wenn sie dem Herrn endlich Recht geben würden und alle Dinge vertrauensvoll aus seiner Hand nehmen. Drittens, Hoffnung. Wir wollen in diesem Punkt an die Hoffnung denken, die sich bis in die himmlische Heimat, ins ewige Leben erstreckt. Sie hat etwas mit unserer Wohnung im Himmel zu tun. Um hier tiefer in diese Wahrheit einzudringen, möchte ich Weihnachten nicht nur als Beispiel anführen, sondern über Weihnachten selbst reden. Darüber, wie wir Weihnachten erleben. Was sollte einen Christen bei jedem Weihnachtsfest mehr und mehr erfüllen? Was sollte seine größte Erwartung und Hoffnung sein? Der alte Simeon zeigt es uns. Es steht von ihm geschrieben in Lukas 2, Vers 25, Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. So wie der alte Simeon sehnsüchtig auf die Ankunft des Heilandes auf Weihnachten wartete, so sollen alle wiedergeborenen Christen bei jedem Weihnachtsfest sehnsüchtig auf das zweite Kommen ihres Heilandes warten. Wenn nicht jedes Weihnachtsfest uns mehr und mehr mit einer großen Hoffnung und Erwartung auf unsere himmlische Heimat erfüllt, dann haben wir nur gefühlsmäßig Weihnachten gefeiert. Es mag dann zwar alles sehr schön, feierlich und festlich gewesen sein, aber an etwas sehr Wichtigem haben wir dann vorbeigefeiert. Ich zitierte vorhin das Wort des Paulus aus 1. Korinther 15, Vers 19, wo es heißt, Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das bedeutet im Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest, wer Weihnachten nur in dem Sinne feiert, dass er sich lediglich mit dem ersten Kommen des Herrn beschäftigt, hat etwas sehr Essentielles verpasst. Er hat zwar nicht falsch Weihnachten gefeiert, denn immerhin ist ja Weihnachten das Fest der Geburt unseres Herrn. Aber er hat an etwas vorbeigefeiert, was unbedingt zu Weihnachten dazugehört. Wer nur beim Kind in der Krippe stehen bleibt und sich nicht voller Erwartung und Hoffnung nach dem zweiten Kommen des Herrn ausstreckt, der hat buchstäblich nur einen Heiland für dieses Leben erwählt. Oder, um es mit Paulus zu sagen, der hofft allein in diesem Leben auf Christus und gehört damit zu den Elendesten unter allen Menschen. Man besinnt sich Weihnachten auf das Kind in der Krippe, Man dankt für das Kommen dieses Kindes, man singt über dieses Kind und jeder kommt gefühlsmäßig auf seine Kosten. Aber das ist nicht genug, denn das Kind wurde Mann und dieser Mann starb am Kreuz von Golgatha, um nach 3 Tagen wieder aufzuerstehen. Und nach dieser glorreichen Auferstehung fuhr er auf gen Himmel. Was sagten die Engel zu den Jüngern, als sie dem Herrn nachstarrten? In Apostelgeschichte 1, Vers 11 lesen wir: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das ist Weihnachten. Wir sollten uns unbedingt mit dieser Hoffnung beschäftigen, sie im Herzen haben, die Hoffnung auf eine ewige Wohnung im Himmel. Natürlich beschäftigen wir uns in den Weihnachtstagen ausgiebig mit dem Kind in der Krippe, denken über Josef und Maria nach, betrachten die Hirten und die Weisen. Aber Weihnachten feiern, wie es einem wahren Christen entspricht, bedeutet auch, sich mit der herrlichsten Hoffnung eines Christen zu beschäftigen, der ewigen Heimat im Himmel. Gott der Herr will, dass Sie an diesem Weihnachtsfest mit einer Hoffnung und einer Sehnsucht auf die kommende Herrlichkeit im Himmel erfüllt werden, wie dies vielleicht noch nie der Fall war. Gerade an Weihnachten sollten uns nachstehende Wahrheiten aus der Bibel besonders groß werden. In Philipper 3, Vers 20 lesen wir: Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und in Titus 2, Vers 13 lesen wir: Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Darüber hinaus darf uns jedes Weihnachtsfest auch noch dahin führen, worüber Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, Vers 13 spricht. Dort lesen wir: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Welch große Hoffnungen prägen doch jedes Weihnachtsfest. Wir wollen uns Hosea 12, Vers 7 ganz neu zu Herzen nehmen, in der Hoffnung auf das ewige Leben. So kehre nun um zu deinem Gott, halte fest an Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Der Aufruf unseres Herrn in Hosea 12, Vers 7 an sein Volk bedeutet für uns, das Wort unseres Gottes zu halten, denn das ist Liebe. Dem Herrn in allem Recht zu geben, denn das ist Recht tun und heißt Recht leben. Und stets die Hoffnung in unseren Herzen zu hegen, die bis in die himmlische Heimat reicht.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das 12. Kapitel mit dem Thema Liebe, Recht und Hoffnung. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.